da, wo man viele Daten hat, kann man natürlich auch sinnvolle Algorithmen und zum Beispiel Large Language Models oder Machine Learning drüber laufen lassen.
Und da sind wir natürlich jetzt bei IPD sehr weit fortgeschritten. Also wir haben wirklich sehr komplexe Systemlandschaften teilweise. Aber mir persönlich macht das auf jeden Fall Spaß, weil es ist herausfordernd.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind heute hier mit Benjamin Sommer und Maximilian Schlender von der IP Dynamics. Bevor ich euch groß vorstelle, sagt doch gerne einmal ein paar Sätze über euch.
Cool, ja. Hey Max, wenn es okay ist, fange ich gerne an, oder? Also, ja. Wir tauschen dann später nochmal, dass du auch ein bisschen Vortritt hast. Genau, Benjamin Sommer, 35, lebe in München und leite den Vertrieb bei IP Dynamics, so ganz kurz.
So, ja, Max und ich wohne jetzt seit einem Jahr in Hamburg und bin sozusagen frisch zugezogen, habe, als ich hierher gekommen bin, zu IP Dynamics gewechselt und ja.
Cool. Dann, jetzt kommt die wichtigste Frage hier bei uns im Podcast, nämlich, was ist denn eure Lieblingspizza?
Jetzt lasse ich dir den Vortritt, Max.
Nachdem ich das gerade noch recherchiert habe, genau, die Siciliana ist das.
Sehr gut.
Bei mir Diavolo, also zum einen mag ich gern Salami, schon seit Kindheit her, also wenn gar nichts mehr ging, Salami ging immer und ein bisschen feuriger darf es auch sein.
Klassiker, ja, bei uns immer im Skiurlaub auch in Italien, so in den Dolomiten oben auf der Pizzahütte gibt es immer auch die Diavolo bei mir.
Ja, sehr gut.
Geht
passt der Beste. Schließe ich mich an demnächst, ja.
Sehr schön.
Hält schön warm.
Genau, bevor wir gleich ein bisschen mehr in die Thematik heute einsteigen, auch was IP Dynamics macht, was euch denn so beschäftigt alltäglich, auch bei eurer Arbeit, wollen wir erstmal wieder so ein bisschen was über euch wissen und natürlich, wie seid ihr denn eigentlich zu IP Dynamics gekommen? Was habt ihr davor vielleicht gemacht? Wie war denn euer Werdegang so ein bisschen einfach?
Wie sah meine Karriere bis jetzt so aus? Bin jetzt 35, bin so mit kurz vor 20 nach dem Abitur ins Berufsleben eingestiegen, habe dual studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master Wirtschaftsingenieurswesen. Hatte damals das große Glück, dass mich die Firma ABB, ein recht großer Konzern im Bereich Automatisierung und Energietechnik, eben sehr stark mit unterstützt hat und beide Studien sozusagen berufsbegleitend mitfinanziert hat. Und bin dort über unterschiedlichste Ecken sehr, sehr stark im Service damals dann relativ schnell zu einer Lösung und einem Produkt gekommen, das mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, für das ich auch immer noch so ein bisschen brenne, und das ist die Robotik. Also was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt heute irgendwie beim Daimler oder BMW die Produktionsstraßen sieht, läuft ja auch häufig mal im Fernsehen oder so in den Nachrichten. Sind dort sogenannte Sechsachs-Knickroboter, die zum Beispiel irgendwelche Scheiben einheben, irgendwelche Schweißnähte setzen, Klebeapplikationen aufsetzen, irgendwelche Pick-and-Place-Applikationen. Das war so für viele Jahre meine Welt. Bin dann darüber bei ABB auch im Vertrieb gelandet, habe dort mehrere Jahre im Vertrieb gearbeitet und dann kam es eigentlich dazu, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, großer Konzern, ist es das, wo ich dauerhaft arbeiten will? War an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht ganz so schnell, wie ich es mir erhofft habe in meiner jungen Dynamik, in der ich damals war. Und das hat mich dann tatsächlich in Startup getrieben, zur Firma Magazzino, damals mit knapp 35 Mitarbeitern 2017. Und war ein recht harter Kontrast, ja, von 140.000 Mitarbeitern auf 35. Muss doch sagen, bin dann im ersten Moment erstmal echt stark hinterhergelaufen. Ging bestimmt ein halbes Jahr, bis ich mich da zurechtgefunden habe, auch mit dem Speed, auch mal abseits von Prozessen zu arbeiten. Habe das aber echt lieben gelernt, ne, und bin jetzt so die letzten knapp 7, 8 Jahre in der Startup-Umgebung unterwegs gewesen. Habe vor knapp 6 Jahren die Vertriebsleitung bei Magazzino dann damals übernommen. Auch ein bisschen marketingverantwortlich auch noch mit dabei gewesen. Und haben da große Erfolge gefeiert, also Umsätze sehr, sehr stark gesteigert und dieses Produkt, damals mobile Robotik, ne, also das, was sonst irgendwie feststeht, dann irgendwie auf einen mobilen Untersatz gesetzt, der dann in Lägern und in Produktionsstraßen unterwegs war, echt in den Markt reingebracht und hatte dann die letzten 2 Jahre nochmal die Ehre, bei der Firma Spertec im Bereich Software für Ersatzteile zu arbeiten, auch dort in der Vertriebsleiterposition, wo wir sehr, sehr stark in Richtung Wachstum und Ausweitung auch in Richtung des europäischen Markts unterwegs waren. Tja, und jetzt noch relativ frisch, seit Anfang Juni bei IP Dynamics und hier jetzt entsprechend in der Vertriebsleiterposition auch, mit knapp 8 Personen bei mir im Team, entsprechend verantwortlich und fühle mich sehr, sehr wohl, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja, spannend, auf jeden Fall alles mal mitgenommen, vom großen Konzern über kleine Startups, aber auch immer Vertrieb, also irgendwas bist du dir treu geblieben, sehr cool.
Genau, ja, eine Konstante, genau.
Dann Max, wie lief's bei dir?
Ja, bei mir war tatsächlich der Weg ein bisschen länger, sag ich mal eher auf Irrwegen, wo ich dann zum Ziel gefunden habe. Zu Schulzeiten war ich nämlich eigentlich eher schon immer so ein bisschen der, sag ich mal, in der Computerthematik irgendwo drinne. Und sag mal, damals natürlich in den jungen Jahren, viele kennen es wahrscheinlich noch eher irgendwie so ein bisschen am Zocken und so weiter. Allerdings ging das dann auch schon teilweise in die Richtung, dass ich da hin und wieder damals noch bei World of Warcraft irgendwie mal einen Privatserver aufgesetzt habe, an den Datenbanken rumgespielt und so weiter und so fort. Komischerweise habe ich mich dann allerdings nach dem Abi erstmal auch für ein Maschinenbaustudium entschieden. Habe das dann ein paar Semester gemacht, bis ich es dann eingesehen und abgebrochen habe, dass es mich zwar interessiert, aber für ein Studium halt vom Interesse her doch nicht so ganz ausreicht. Habe mich dann zurück zu den Wurzeln besonnen, Informatik studiert und ja, bin seitdem dann doch wieder im Maschinenbausektor gelandet. Zunächst zumindest erst bei der Firma Ratunde. Das ist ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen, allerdings, sag ich mal, so in ihrer Nische auch Branchen- bzw. Marktführer, sag ich mal. Und ja, habe da sozusagen meine Karriere gestartet in dem Unternehmen. Und nachdem ich jetzt vor einem Jahr nach Hamburg gezogen bin, habe ich dann noch eine Weile gependelt, weil das ist halt ein bisschen außerhalb von Hamburg. Und irgendwann war für mich dann aber der Zeitpunkt gekommen, dann auch mal zu gucken, was man noch so anstellen kann, was es noch so für Firmen gibt. Und bin da dann auf die IPD gestoßen und habe hier auf jeden Fall ein interessantes Produkt oder Produkte und auch sehr nette Kollegen kennengelernt. Und ja, seitdem bin ich hier in der Entwicklung tätig und ja, so bin ich hier gelandet.
Sehr spannend. Genau, also Ben hat es gerade auch schon gesagt, du bist jetzt Anfang des Jahres erst dabei. Max, bei dir war es jetzt auch ähnlich, oder?
Genau, seit April.
Genau, okay, witzig. Auf jeden Fall zwei Frische direkt bei IP und direkt könnt ihr ja gleich im Podcast sein. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich was ihr auch noch nirgendwo sonst hattet.
Stimmt, ja.
Richtig.
Spannend. Cool, dann direkt zur nächsten Frage. Was waren für euch denn die Beweggründe, konkret zur IPD zu wechseln? Wir haben es schon ein bisschen von beiden angekratzt gehört, aber vielleicht nochmal ein paar konkretere Gründe auch nochmal.
Ja, super gern. Also was war es bei mir tatsächlich? Du hast ja auch so ganz gut beschrieben, Felix. Ich habe, glaube ich, viel irgendwie erlebt, ne, von Großkonzernen über Startups die letzten Jahre. Und das, was mir zum einen fehlt, ist tatsächlich so das Thema Mittelstand. Und ich glaube, das haben wir hier bei IPD mit einer knapp 20-jährigen Historie, mit wirklich einem etablierten Produkt, ne, in einem etablierten Sektor einfach erreicht. Und das Zweite ist, gerade das Thema Startup-Umfeld war super interessant. Also man hat extrem viel in extrem kurzer Zeit gelernt, gleichzeitig auch prozessual, weil man halt sehr, sehr viel einfach from the scratch vom Grund auf irgendwie mit erschaffen musste und durfte. Gleichzeitig ist es so, dass mir im Mittelstand halt extrem gut gefällt, dass wir ein breites Fundament haben. Ja, das ist hier wirklich ein Produkt, das sich jetzt mittlerweile über mehrere Jahrzehnte entwickelt hat, mit extrem viel Know-how aus extrem viel unterschiedlichen, nenn es mal Generationen und Stellen. Und das mit einer wirklich sehr interessanten Marktsituation, können wir gleich später auch nochmal drüber sprechen, aber es tut sich halt einiges im Markt gerade, weil vor allem Service Center, sowohl bei Versicherern, aber auch im öffentlichen Dienst und bei allen, die eigentlich mit ihren Kunden wirklich in einem sehr, sehr großen Umfang sprechen müssen, weil sich das verändert, ne? Weil wir da künstliche Intelligenz haben, weil die Sprache mit einem Menschen halt auch immer einfacher wird und immer nativer, und das bietet extrem viele Möglichkeiten, und wir sind da bei Epidynamics echt gut aufgestellt und haben dann ein interessantes Fenster, und das war für mich der Reiz, dieses erstmal breite Fundament gemischt mit einfach einer sehr, sehr coolen Produkt- und Marktsituation jetzt entsprechend gemeinsam in den Markt zu bringen.
Spannend, da freue ich mich auf jeden Fall gleich noch mehr zu hören. Bei dir, Max?
Meine Beweggründe, zu IPD zu gehen, waren hauptsächlich Verkürzung des Pendelwegs. Nach dem Umzug hier nach Hamburg war es eine Stunde mit dem Auto über die Autobahn zu fahren natürlich irgendwie nicht so zielführend, wenn man hier vor Ort direkt eine Menge Firmen hat, die, sag ich mal, natürlich hier in Hamburg auch bessere Standortbedingungen haben, also sprich letzten Endes größeres Kollegium, mehr Entwickler, sag ich mal. Ich komme auch, wie gesagt, ja aus einem eher mittelständischen Unternehmen, was, sag ich mal, so im Großen und Ganzen dann doch auch eher so ein bisschen mehr Startup-Charakter hat. Also ich habe mir dann irgendwann einfach gewünscht, sag ich mal, ein bisschen mehr Prozesse zu haben, also ein bisschen mehr gesteuert, auch
Bisschen mehr Struktur,
genau, in der Entwicklung und vor allem halt auch mit wirklich den aktuellen Technologien zu arbeiten. Wir sind da ja jetzt sehr stark zum Beispiel mit Microsoft irgendwie im Boot und genau, mich da halt an verschiedenen Stellen einfach ein bisschen weiterentwickeln zu können, als ich das halt in meinem letzten Unternehmen tun konnte.
Genau, auch da wahrscheinlich so ein bisschen auch die Art und Weise, wie man einfach auch Software, also den Code am Ende des Tages schreibt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Startups wahrscheinlich am Anfang eher so ein bisschen chaotisch ist oder nicht so wirklich Vorschriften gibt. Das ist wahrscheinlich dann auch in einem etablierten Unternehmen einfach schon ein bisschen länger aufgezogen. Das macht man schon länger, da hat man gemerkt, okay, da macht ein bisschen Struktur, bisschen bessere Code-Strukturierung einfach Sinn.
Genau, richtig. Und das liegt dann zum Teil halt auch mit an so Faktoren wie Teamgröße. Und das spielt dann natürlich auch da rein, welche Rollen letzten Endes besetzt sind, die dann mitverantwortlich sind, zum Beispiel halt Codequalität, Architektur und solche Sachen zu regeln.
Ja, cool. Dann auch da bin ich gleich gespannt. Zunächst kommen wir aber nochmal zu Ben zurück. Du bist ja Vertriebsleiter. Wie muss ich mir das jetzt im Alltag vorstellen? Was machst du so täglich? Welche Positionen bzw. welche Aufgaben fallen dir da so in den Schoß?
Ja, was macht eigentlich ein Vertriebsleiter? Ne, es ist eine ganz gute Frage. Also musst ja so sehen, IP Dynamics sitzt eigentlich da mittlerweile. Wir haben so um die 25 Millionen Umsatz, die auch Jahr für Jahr sozusagen dort mit reinkommen. Und das wickeln wir im Normalfall über dann auch meist nicht ganz kleine Projekte ab. Ja, und damit so ein Projekt in die Organisation reinkommt und sauber durchlaufen kann, ja, also jeder Projektmanager, jeder Consultant, jeder Entwickler, der an diesem Projekt dann später beteiligt ist, inklusive dem Service, der es dann später im Betrieb betreuen muss, weiß, was zu tun ist, muss der Vertrieb am Anfang irgendwann mal gute Arbeit leisten. Ja, und diese gute Arbeit sieht vor allem so aus, dass wir die Anfragen vom Kunden, natürlich mit Kunden im Gespräch kommen, die Anfragen vom Kunden sauber bearbeiten, saubere Konzepte für diese ja nicht ganz unkomplexen Softwarelösungen mit aufsetzen, die entsprechend untermauern, die natürlich auch mit Preisen, Kalkulationen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mitbelegen und dann meistens auch in durchaus strukturierten Kundenprozessen, also zum Beispiel Ausschreibungen etc. mit teilnehmen. Und wie sieht jetzt so mein Arbeitsalltag aus? Also von mir als Vertriebsleiter natürlich zum einen, ein gewisser Teil geht auch in Richtung der Steuerung des Teams, ja, und der Entwicklung des Teams. Ich selber habe eigentlich somit die unwichtigste Position im gesamten Vertriebsteam, sondern die eigentlich wichtigen Personen sind das Team selber. Das besteht so zum einen aus Pre-Sales-Kollegen. Das sind diejenigen, die dann wirklich bei expliziten Anfragen die Konzepte ausarbeiten, die umfangreiche Demos in Testsystemen zeigen, damit wir die Kunden auch wirklich von der Lösung überzeugen können. Wir haben die Key-Account-Manager, die wirklich im direkten Kontakt mit dem Kunden sind, die Kundenverantwortung haben und dort natürlich in ganz, ganz viele Einzelgespräche gehen, Meetings aufsetzen, Workshops aufsetzen etc. Wir haben ein paar Kollegen im Vertriebsinnendienst, weil es einfach unglaublich viel Backoffice-Arbeit auch anfällt, in Form von Angeboten schreiben, in Form von Abstimmungen in unterschiedlichen Ecken. Wir haben selber ein Software-System, es nennt sich CRM, Customer Relationship Management, haben ganz viele andere Unternehmen im Vertrieb auch, über die entsprechende Vertriebsaktivitäten einfach auch gesteuert werden. Und in diesem Kosmos, sage ich mal, bewegt sich mein Arbeitsalltag und der Arbeitsalltag meines Teams.
Ja, da finde ich auch wie immer diesen Begriff von einem Servant Captain, sagt man ja auch ganz gerne in einer Führungsposition. Das trifft, glaube ich, hier auch wieder ganz gut, wenn du sagst, ja, ich habe eigentlich ja die wenig wichtigste Position in Anführungszeichen.
Klar, ne, weil ich glaube, die Personen, die wirklich am Kunden sind und die FaceTime haben, das sind natürlich diejenigen, die am Ende auch darüber entscheiden, kommt ein Millionenauftrag rein oder nicht. Ne? Und deswegen spielen die bei mir in der Abteilung auf jeden Fall die Schlüsselrolle. Und die ähnliche Situation haben wir eben auch bei allen anderen sogenannten Customer-Facing-Abteilungen, also diejenigen, die wirklich im Kundenkontakt sind, wie die Projektleitung, wie die Service-Kollegen, wie die Business-Consultants, die entsprechend die Lösung dann im Detail abstimmen.
Ja, klar. Cool. Kannst du mal einen allgemeinen Überblick vielleicht dann noch gleich geben zu IPD, was für verschiedene Lösungen ihr anbietet? Und du hast schon ein bisschen vorangeschnitten, dass das ein sehr interessanter Standbein oder sehr interessante Marktlage auch aktuell ist. Vielleicht auch da ein bisschen drauf eingehen, warum das gerade so brisant oder aktuell ist.
Ja, super gern. Also, dass man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen kann, womit haben wir zu tun? Oder was machen wir eigentlich? Wir schaffen eine oder wir bauen eine Arbeitslaststeuerung. Was heißt das jetzt? Ein relativ sperriges, schwieriges Wort. Arbeitslaststeuerung bedeutet letztendlich, dass vor allem in serviceintensiven Umgebungen, ne, wie zum Beispiel in einem Kontaktcenter, ja, also wo Anrufe reinkommen, wo Briefe beantwortet werden müssen, E-Mails, Faxe etc., dass wir dort die Arbeit sauber koordinieren und sicherstellen, dass die Person, die frei ist und den richtigen Skill dafür hat, die richtigen Aufgaben zugeteilt bekommt. Und es hört sich jetzt erstmal relativ trivial an, ne? Also jeder, der irgendwie seine To-Do-Liste hat oder Wunderlist, sagt so, okay, ich kann mich ja selber ganz gut organisieren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Bundesagentur für Arbeit nehmen, ne, der einer unserer Kunden ist wo wir irgendwie eine hohe vierstellige Anzahl an Mitarbeitern haben, die in dem Service Center arbeiten, koordiniert werden müssen über all die unterschiedlichen Belänge, die all die Bürger bei uns im Land hier entsprechend an diese Agentur mit ranbringen, kann man sich vorstellen, dass da echt ein sehr, sehr großer und umfangreicher Arbeitsvorrat entsteht, der irgendwie koordiniert und gesteuert werden muss. Ja. Und wir machen das in Kombination auch nochmal mit unterschiedlichsten, wir nennen das Eingangskanäle. Also wenn wir sicherstellen, dass, nehmen wir jetzt mal eine Versicherung zum Beispiel, Felix, ja, du willst jetzt bei der Versicherung anrufen, ja, weil du hast ein Problem. Ja, dir wird letzten Monat irgendwie der doppelte Beitrag abgebucht und jetzt willst du mit dem mal sprechen. Ja, dann gehst du auf die Homepage, da findest du wahrscheinlich irgendeine Service-Hotline-Nummer. Da rufst du an und dann wollen die natürlich, ne, du bist dann einer von 150 anderen Personen, die in genau dieser Minute dort anrufen. Und das Erste, was wir erstmal lernen wollen, ist, was willst du denn jetzt eigentlich? Ne? Also ja, sogenannte klar. Anliegenerkennung. Ne? Und dann verstehen, okay, hier geht es um das Thema Abbuchung. Ja, und können darüber dann nochmal ein, zwei Informationen mehr abgrasen von dir sozusagen, um sicherzustellen, an wen müssen wir denn jetzt eigentlich dich überstellen und verstehen, okay, wir müssen dich zu einem Experten für das Thema Rechnungsstellung und Abbuchungen führen, ne? So dass du dann auch direkt mit einer Person sprichst, die dir hilft und nicht, wie du es vielleicht von vielen negativen Callcenter-Erfahrungen, ja, die jeder von uns in der Vergangenheit mal hatte, ne, dann irgendwie mal erlebst, dass du dann erstmal 15 Minuten in der Warteschleife hängst, dann 17 Mal weitergeleitet wirst und dann legt irgendjemand aus Versehen einfach auf und das ganze Spektakel hat ein Ende. Ne? Also das, ja,
und dann
so
fängst du von vorne an.
Genau, dann fängt man wieder von vorne an. Da bauen wir in a nutshell intelligente Lösungen für, die diesen gesamten Serviceprozess sozusagen orchestrieren und die Abarbeitung unterstützen und sicherstellen, dass das, was an Arbeit reinkommt, schnell erledigt werden kann.
Mhm. Cool. Auch da jetzt vielleicht, du hast vorhin schon mal KI in den Mund genommen. Wie versucht ihr da KI mit reinzubringen, beziehungsweise auch einfach allgemein gesprochen, was ist euer Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch im Vergleich zu anderen Anbietern?
Ja, also jeder, der jetzt so ein bisschen irgendwie in der Arbeitswelt schon unterwegs ist, weiß ja, dass KI so das beliebteste Schlagwort vielleicht unserer Generation, ne, oder auf jeden Fall der letzten Jahre ist, was aus meiner Sicht dann immer an manchen Stellen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Nichtsdestotrotz, da, wo man viele Daten hat, kann man natürlich auch sinnvolle Algorithmen und zum Beispiel Large Language Models oder Machine Learning drüber laufen lassen, um sicherzustellen, dass man hier entsprechend optimierte Ergebnisse kriegt. Ich nehme vielleicht mal als Beispiel so den Eingangskanal, weil das gibt, glaube ich, ein gutes Verständnis, wo wir da zum Beispiel KI einsetzen. Ja? Also wenn du, Felix, jetzt irgendwie bei einer Versicherung anrufst, dann gibt es noch so die alten Systeme, da sagt, dann drücken Sie die 1 für das, ja, Thema Vertrag, drücken Sie die 2 und so weiter. Ne? Und dann gibt es aber auch schon sehr moderne Systeme, die treten wirklich in einen virtuellen Dialog mit dir. Ja, und diese Stimme, die dort mit dir spricht, die wird eben auch anhand von KI und anhand von dem Verarbeiten, was du dort jetzt gerade gesagt hast, halt auch aktiv gesteuert, beziehungsweise wird gesagt, was diese Stimme dir antwortet. Ne? Und da ist zum Beispiel eine Ecke, in der wir sehr umfangreich KI einsetzen, um einfach sicherzustellen, dass dieser Kundendialog auf dem Punkt erfolgt und vor allem zur Zufriedenheit des Kunden. Ne? Weil also jeder, der mal mit Siri oder sonst wem auf seinem Handy gesprochen hat, ich glaube, es gibt nichts Nervigeres als die Momente, wenn die KI dich halt nicht versteht, ne, und du im Endeffekt darüber nicht weiterkommst. Das heißt, das ist so ein Bereich, in dem wir aktiv sind. Alleinstellungsmerkmal vielleicht nochmal, ne, also es gibt so ein bisschen die alte Welt, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Impulse, da Neuigkeiten zu schaffen und genau in den Feldern sind wir halt unterwegs. Ne. Wir sind wirklich eine der wenigen am Markt, die auf eine sehr innovative Art und Weise imstande sind, diese große Menge an Kontakten und Geschäftsvorfällen wirklich sinnvoll zu steuern. Und das hört sich jetzt so trivial an, aber wenn man über 200.000 Objekte gleichzeitig in Echtzeit steuern will und immer wieder repriorisieren, da ist ein echt großer Datensatz mit einer hohen Dynamik hinten dran, die erstmal orchestriert werden muss. Ne? Und da sind wir richtig, richtig stark drin. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und das ermöglicht uns so ein bisschen, das nennt's mal, das Service-Setup der Zukunft aufzusetzen. Also, ne, ich habe jetzt vorhin so das Beispiel gesagt, so, du gehst auf die Homepage und suchst dir die Service-Nummer raus. Wie sehen wir denn die Zukunft? Also ich stelle mir vor, in Zukunft, du gehst mit deinem Handy auf die Website des Versicherers oder wo auch immer du gerade in Kontakt treten willst. Da gibt es einen Button, mit ihrem Service-Mitarbeiter in Kontakt treten. Ja, dann drückst du drauf, dann beantwortest du vielleicht noch irgendwie 2, 3 Fragen, die dir kurz als Multiple-Choice mit drin sind. Worum geht's? Okay, Vertrag oder sonst was. Oder sprichst sogar rein. Dann sagt er, okay, wir verbinden Sie jetzt mit Ihrem richtigen Mitarbeiter, geben Sie die Kamera frei und du telefonierst sozusagen direkt im Videochat, so wie du es irgendwie von WhatsApp oder von Microsoft Teams oder so kennst, direkt mit der richtigen Person, die dir dann dich authentifiziert und innerhalb von kürzester Zeit dein Problem löst. Ja? Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir jetzt vielleicht auch gerade von der etwas jüngeren Generation, da wird es ja einen großen Wechsel geben in den nächsten 2-3 Jahrzehnten, wie auch als nativ die Person eigentlich mit einem Gegenüber interagieren möchte. Ja, und wer hat denn heute zu Hause noch ein Telefon, von dem er hier anruft? Also da wird sich vieles ändern. Und das
beziehungsweise ist genau noch eine richtige Thema. Festnetzleitung.
Ganz
viele
genau,
sind ja trotzdem Voice-over-IP.
Ganz genau. Ne? Und genau das sind so die Felder, in denen wir unterwegs sind. Und ich habe dir jetzt irgendwie 2-3 Alleinstellungsmerkmale rund ums Thema KI, rund ums Thema Steuerung, rund ums Thema Integration auch von Video, von Voice-over-IP entsprechend mit reingebracht. Das ist das, wo wir wirklich sehr, sehr stark unterwegs sind. Und am Ende, das ist das letzte Wort, geht es ja immer darum, wer braucht es denn überhaupt? Ne? Und da sind Versicherer jetzt als Beispiel natürlich Unternehmen, die ein sehr hohes Serviceaufkommen haben. Und deswegen eignen sie sich halt sehr, sehr gut, sind sozusagen perfekter Kundenstamm für uns. Es geht aber natürlich auch in ganz viele andere Richtungen, ja, wo wir einfach eine hohe Interaktion mit Kunden haben.
Verstanden. Bevor du quasi zu IPD gewechselt bist, kanntest du IPD auch schon im Vorhinein? Hast du dich da einfach ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt? Wie war da so der Ablauf, dass du dich auch von dem Konzept überzeugt gefühlt hast?
Ich kannte IPD nicht und habe das Konzept dort kennengelernt. Warum kannte ich sie auch nicht? Weil ich halt in einer anderen Welt unterwegs war. Also ich war irgendwie in der Robotik, Automatisierungstechnik und dann irgendwie später so ein bisschen in der Software. Das hat dann irgendwie so den Übertrag in diese Richtung mitgebracht. Was hat mich denn aber jetzt letztendlich überzeugt? Also zum einen ist es eine Lösung, die hat jetzt ein sehr, sehr großes Alleinstellungsmerkmal, ja, weil diese Menge an Daten und Verteilung eben sonst nur sehr, sehr wenig andere können. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben gerade ein super interessantes Fenster. Ne? Viele, die jetzt irgendwie in einem Unternehmen schon mal mit Luft geschnuppert haben, sind höchstwahrscheinlich mit Microsoft Teams in Kontakt gekommen, vielleicht auch mit Webex oder Cisco.
So wie wir gerade quasi auch kommunizieren.
Ne? Oder Zoom, aber häufig halt mit Microsoft Teams. Ne? Und ganz viele Unternehmen transferieren und migrieren sich tatsächlich aktuell in Richtung Microsoft Teams, weil sie vielleicht noch auf Skype for Business sind. Ja, sagt jetzt vielleicht nicht mehr jedem was, aber es gibt tatsächlich noch eine Menge Unternehmen, die darauf laufen. Skype for Business ist abgekündigt, Teams muss kommen. Wir sind eine der Unternehmen, die mit die tiefste Integration in Microsoft Teams mitbieten. Was heißt das? Das heißt, dass man potenziell eben nicht nur im Teams-Client sprechen kann, den jeder von uns kennt, ne, oder viele von uns, ne, als Oberfläche, sondern dass wir all die Funktionalitäten, die Teams mitbietet, eben auch rausnehmen können und in andere Applikationen, in andere Webbrowser-Einheiten entsprechend mit integrieren kann. Und das ist ein wirklich spannendes Feld. Auch dort sind wir einer der Führenden am Markt und das in Kombination ist ein wirklich heißes Thema, das jetzt natürlich vor allem in den nächsten, sage ich mal, 2-4 Jahren heiß ist, weil dort die entsprechende Teams-Migration größtenteils durchgeführt wird.
Ihr seid ja da auch, glaube ich, offiziell von Microsoft zertifiziert sogar, dass ihr offiziell anerkannt seid.
Genau so ist es. Ja, also es gibt dort unterschiedliche Zertifizierungsebenen und wir haben die höchste Integrationsebene letztendlich auf Basis des Extend- und Power Models, ja, was jetzt entsprechend dort mitarbeitet wird und uns darüber auch ermöglicht, die Applikation aus dem Teams-Client selber mit rauszunehmen. Es gibt ein paar Unternehmen, die es haben, aber eben auch nicht viele. Wir sind auch eine der ersten, die das entsprechend mit am deutschen Markt mit vorantreiben.
Sehr spannend. Scheinbar hat IPD nicht nur dich überzeugt, sondern auch noch den Bund und ihr habt ja eine Forschungszulage bekommen. Vielleicht auch da können wir gleich so ein bisschen vielleicht auch Ballübergabe direkt an Max gleichzeitig mitmachen. Gerne erst Ben auch was noch zu sagen. Was bringt euch das denn konkret, wenn ihr da eine Forschungszulage bekommt?
Also ich glaube, zwei große Sachen. Zum einen natürlich eine gewisse Außenwirkung. Also nicht jeder wird vom Bund gefördert und der Bund bringt ja auch ganz bestimmte Auflagen mit. Also es ist überhaupt nicht einfach, sowas zu bekommen. Und eine der ganz großen Auflagen ist halt wirklich, dass das, was diese Software dort mit einbringt, hochinnovativ ist. Ja, ist ein weiches Wort, ne, kann natürlich in viele Richtungen mit ausgelegt werden. Aber ich glaube, im Kern sagt es einfach, dass es eine Lösung ist, die was bahnbrechend Neues mit reinbringt. Und das jetzt von so einer offiziellen Seite mit aufgezeigt zu haben, wie jetzt in diesem Fall dem Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dieser Forschungszulage im Millionenbereich, das ist schon für ein Unternehmen unserer Größe, ne, im Mittelstand eine sehr, sehr große Auszeichnung, mit der wir uns, glaube ich, auch brüsten können.
Da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen, genau.
Genau.
Gerne, Max auch kann dazu quasi gleich einsteigen, weil du bist ja tatsächlich dann derjenige, der am anderen Ende sitzt, jetzt nicht in dem Vertrieb und auch nicht in der leitenden Position, sondern sitzt ja wirklich auch dran an dem Code, an den Produkten und arbeitest direkt daran. Was bringt auch vielleicht bei dir, wie sieht das aus? Schlägt sich das irgendwo nieder, dass ihr eine Forschungszulage bekommen habt? Wie, ja, ist auch dein Entwicklersicht darauf?
Also als Entwickler finde ich es auf jeden Fall ziemlich cool, an etwas mitzuwirken, was, sag ich mal, würdig ist, irgendwie auf diese Art und Weise, Ben hat es gerade schon so ähnlich formuliert, geehrt zu werden. Okay. Also das ist schon definitiv cool und ich denke mal, wahrscheinlich anderen Entwicklern wird es da, denke ich mal, ähnlich gehen, weil man will ja letzten Endes irgendwas Sinnstiftendes gemacht genau. haben und, sag ich mal, auf dem Niveau sich da zu bewegen, ist, glaube ich, für den einen oder anderen Entwickler schon ein Ansporn.
Sehr rewarding.
Ja.
Genau, was steckt eigentlich alles aus der Entwicklersicht denn jetzt eigentlich hinter den Produkten? Da kannst du gerne auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ja, gerne. So, und zwar, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass wir sehr viel mit Microsoft-Technologien arbeiten. Also, wie Ben gerade schon gesagt hat, Microsoft Teams ist, sag ich mal, einer unserer Eckpfeiler irgendwo, sag ich mal, auch wenn es um die Kommunikation nachher geht. Also, letzten Endes bauen wir ja diese Telekommunikations-Clients, ich sag's jetzt mal ein bisschen so grob als Überbegriff. Da läuft teilweise das noch über klassische Telefonanlagen, die da im Hintergrund angebunden sind. Aber in Zukunft soll das natürlich viel mehr nachher auch über Teams laufen und besser integriert werden. Einfach damit du diese ganze Hardware und den ganzen Overhead mit den Telefonanlagen nachher los wirst, weil Teams schmeißt du auf den Rechner drauf und kannst arbeiten.
Brauchst du idealerweise noch ein Headset vielleicht, aber ansonsten kannst du loslegen.
Genau, das ist richtig, ja.
Genau, cool. Was hat dich eigentlich dann konkret, du bist ja auch erst seit April dabei, von IPD aus der Sicht jetzt von einem Softwareentwickler überzeugt? Ich meine, wir hatten es vorhin schon kurz, auch dass Softwarequalität ein Punkt war. Gab es noch ein paar Gründe?
Ich wollte mich persönlich auch ein bisschen weiterentwickeln. Also letzten Endes in meinem alten Unternehmen waren wir halt, sag ich mal, eher ein kleines Team, bestehend aus 3 Entwicklern, in der Maschinenbaubranche halt schwer verhaftet und haben da natürlich, sag ich mal, hauptsächlich auf Kundenzuruf dann da irgendwelche speziellen Features wirklich nur für einen speziellen Kunden dann da irgendwo implementiert. Und ja, das war, ich wollte einfach irgendwann ein bisschen mehr machen, auch noch mit anderen Technologien mal arbeiten und nicht nur immer in irgendwelchen monolithischen Applikationen da irgendwas rumprogrammieren, sondern zum Beispiel vielleicht auch mal eine Microservice-Architektur irgendwo zu sehen und beziehungsweise auch mitzuentwickeln. Und da sind wir natürlich jetzt bei IPD sehr weit fortgeschritten. Also wir haben wirklich sehr komplexe Systemlandschaften teilweise, aber mir persönlich macht das auf jeden Fall Spaß, weil es ist herausfordernd. Ja.
Ich glaube, das ist auch spannend. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei euch abläuft im Hintergrund, aber wenn man das auch so als Modulkasten quasi wie Lego ein bisschen zusammenbasteln kann, auch natürlich aus Vertriebssicht dann am Ende des Tages für den Kunden ideal zuschneiden kann, sicherlich aber auch aus Softwareentwicklerseite spannend, oder?
Absolut, richtig. Also ich lerne jeden Tag auf jeden Fall noch eine Menge Neues und ich denke, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Und solange das so ist, bin ich auf jeden Fall zufrieden.
Ben habe ich auch gefragt, wie schaut eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Ist der sehr konträr zu Bens oder irgendwo ein bisschen ähnlich?
Ich glaube tatsächlich doch ein bisschen anders.
Aber nur ein bisschen.
Nur ein bisschen. Natürlich bleiben die Meetings nicht aus. Letzten Endes arbeiten wir irgendwie agil bei uns in den Teams und haben dann natürlich unsere Dailies und Weeklies, wo wir uns zusammensetzen und uns gegenseitig so mal auf Stand bringen, besprechen, was so zu tun ist als nächstes, Prioritäten abstecken. Und sag ich mal, die sind meistens eher morgens gelegen, wobei natürlich der Entwickler auch 9 oder 10 Uhr noch als morgens bezeichnet. Wenn die Meetings dann durch sind, ja, entweder habe ich noch ein Ticket rumzuliegen oder ich schaue im Azure DevOps nach, ob es im aktuellen Sprint unter irgendeinem der nächsten Epics noch irgendwelche offenen Tickets gibt für mich und meinen Aufgabenbereich, sage ich mal, suche mir da was raus und bearbeite das. Da hat man dann unter Umständen mit ganz vielen verschiedenen Systemen zu tun. Hin und wieder ist es auch mal eine einzelne Komponente, wo man dann irgendwie direkt rein debuggen kann. Hin und wieder ist es wirklich auch mal, sag ich mal, ein bisschen mehr Aufwand, wo man dann durch verschiedene verschiedenste Systeme sich irgendwie durchflügen muss, Logs durchlesen, einfach um irgendwie den Fehler zu finden, wo er nachher auch steckt. Natürlich implementieren wir aber auch neue Features. Also letzten Endes gibt es dort dann natürlich auch zwischendurch immer nochmal Termine, wo man sich auch zusammensetzt und auch mit den ganzen Stakeholdern nochmal bespricht, okay, gut, was ist jetzt hier eigentlich wichtig, wie soll das nachher aussehen, wie benutzt ihr das und holt sich da sein Feedback, um das nachher dem Kunden nachher die bestmögliche Lösung irgendwie entwickeln zu können.
Du hast auch schon gesagt, dein Aufgabenbereich, vielleicht kannst du da gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen, an welchem Projekt, an welchen Aufgaben arbeitest du denn konkret? Vielleicht auch gleich dann im nächsten Atemzug mit welchen Technologien, also Programmiersprachen etc.
Okay. Also ich bin hauptsächlich eigentlich Backend-Entwickler. Hin und wieder fügt man doch nochmal irgendwo einen Button ein, aber hauptsächlich im Backend. Das betrifft unsere beiden Workload-Produkte, beziehungsweise das eine gehört dann nur in Klammern dazu, aber das sind dann das Dynamics Sphere und Dynamic Brain, wobei Sphere für Workload und Brain in Klammern dazu gehört. Da arbeiten wir in C-Sharp, also .NET, Microsoft.NET, C-Sharp und tatsächlich laufen einige unserer Anwendungen auch in der Microsoft Service Fabric. Das ist letzten Endes ein Framework von Microsoft, um mehrere Server miteinander zu verbinden, wo dann sozusagen eine Anwendung bestehend aus mehreren Microservices verteilt drauf läuft. Und das Framework kümmert sich nachher um ganz viel, sag ich mal, was da im Hintergrund noch passiert, wie zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein Service abstürzt, dass der neu hochgefahren wird und wo das passiert und wie die Daten zwischen den einzelnen Services ausgetauscht werden und so weiter und so fort, hat den einen großen Vorteil für uns, weil wir halt Software schreiben, die hoch verfügbar sein muss und da nimmt einem die Service Fabric von Microsoft wirklich viel ab.
Ja, so Frameworks sind meistens doch schon irgendwie sinnvoll und hilfreich. Du hattest auch schon erzählt, dein Aufgabenbereich allgemein, wie ist das aufgeteilt bei den Entwicklern jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist euer Team? Wie viele andere Teams gibt es da? Einfach mal so ein bisschen Einblick noch hinter die Kulissen.
Ja, also wir haben in der Entwicklung 4 Teams, die sich um verschiedene Anwendungen kümmern. Ich bin Teil des Core-Teams und wir entwickeln dort halt hauptsächlich das, was ich eben schon gesagt hatte, Dynamics 4, Dynamic Brain. Da gehören dann teilweise auch noch ein paar andere Komponenten dazu, sag ich mal, die dann nochmal Teilfunktionalitäten zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel wie eine Adressbuchverwaltung oder sowas. In den anderen Teams sind dann einfach andere Produkte angesiedelt. Wir haben ja teilweise auch noch das Dynamic View, auch jetzt mittlerweile in der Next-Generation-Variante und das sind halt eher Frontend-Themen. Natürlich gibt es dazu auch noch ein Backend, aber das wird dann dort in dem Team, sag ich mal, beides gehandhabt, wohingegen bei uns im Core-Team halt eher nur die Backend-Geschichten, also sag ich mal, weniger GUIs bauen, ja, in den Aufgaben drin steckt.
Spannend. Also zusammengefasst, das ist quasi euer Flaggschiff, das Dynamic Workload und daran arbeitest du größtenteils im Backend.
Genau, richtig.
Sehr spannend. Cool. Zum Schluss kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen mehr zu der Firmenkultur und wie es denn so ist, tatsächlich bei IP Dynamics zu arbeiten. Wir haben jetzt gehört, was ihr so grob macht, was eure Produktlandschaft ist, wie es ausschaut, wenn man Entwickler ist bei euch. Was gibt es denn da noch so für Perks? Wie ist das Arbeitsklima? Wie schaut es da aus? Vor allem auch aus eurer Sicht, wo ihr gerade erst seit April dabei seid.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin super gut angekommen hier in der Firma. Mir macht es total viel Spaß. Ich habe echt tolle Kollegen. Unser Büro in Hamburg wird gerade um- und ausgebaut. Das wird auch richtig schön. Wir haben da jetzt auch einen schönen Ruhebereich, wo man halt auch mal sich hinsetzen kann in der Pause oder sowas. Und ja, Arbeit mit den Kollegen macht Spaß und ist ein cooler Zusammenhalt, glaube ich. Ja, bin da sehr gut angekommen.
Coole Truppe, nice.
Ja.
Ja, genau, ich kann es bestätigen, vielleicht so ein bisschen der Blick aus dem Süden, ja, weil Max sitzt ja in Hamburg. Hamburg ist unser Headquarter, haben wir so, würde ich sagen, Max, jetzt mal so um die 30 Personen plus minus sitzen über 2 Stockwerke in einer super modernen Umgebung. Ich sitze hier in München, da sind wir noch nicht ganz so viele, aber wir arbeiten dran, ja, also sind wir jetzt, würde ich sagen, an die 2 Hände voll, haben gerade hier auch wirklich super schöne Office-Lokalitäten, wie auch in unseren anderen Standorten. Also es gibt weiterhin in Stuttgart, in Wiesbaden, in Dortmund, in Berlin, in Hannover, Nürnberg, ja, um nur mal ein paar in den größeren Städten zu nennen. Also auch eine gewisse Flexibilität, die wir unseren Mitarbeitern mitbieten können.
Das ist auch gar nicht so wenig für Mittelständler.
Ja, oder? Also war eben auch mein Gedanke und eben auch alle sehr wirklich schön und modern aufgebaut. Also da haben wir schon einiges an Geld mit in die Hand genommen. Und schafft, glaube ich, einfach ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsklima. Und ich glaube eben auch die Möglichkeit, wenn man in der Nähe einer Großstadt wohnt, sich halt auch im Office mit seinen Kollegen direkt mit auszutauschen. Ne? Was, glaube ich, in einem komplexen Umfeld, das wir hier einfach mit wahrnehmen, mit unserer Lösung, enorm wichtig ist. Ja? Weil man eben hier, man muss, also es ist unmöglich, bei diesem Komplexitätsgrad, den wir haben, ein Problem allein zu lösen. Und man kann das nur im Team, sowohl aus Entwicklerseite als dann aber auch wirklich an der Kundenbasis mit den einzelnen Abteilungen, die halt im Contact Center, im Unified Communication, im Projektmanagement, im Vertrieb dann zusammenarbeiten müssen, im Service, ja, um dann wirklich all das, was wir da haben, auf die Straße zu bringen. Ja. Und ich glaube, da ist irgendwie eine coole Umgebung. Und vielleicht so als letztes noch mit hinzu erwähnt, wir haben, glaube ich, coole Sachen mit dabei. Also allein irgendwie einmal im Vierteljahr oder ich glaube im halben Jahr, müssen wir mal nachschauen, ein Team-Event. Ne? Das letzte war jetzt gerade Kanufahren. Cool. Ich persönlich leider nicht mit hingeschafft habe. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, Max. Ja, aber wir werden
beim Kanu fahren, ja.
Ja, super. Ne? Also ich werde auf jeden Fall noch die Chancen in den nächsten Monaten nutzen. Und da sind wirklich schon tolle Sachen auch über Skifahren in der Vergangenheit, Radtouren etc. mit passiert, wo man sich dann eben auch einfach in einer guten Atmosphäre außerhalb des Berufslebens sozusagen zusammenkommen kann. Und ich glaube, nochmal eine super Sache ist, dass wir wirklich einmal im Jahr sogenannten IPD-Summit alle Mitarbeiter zusammenholen, an einem Standort gemeinsam 1 bis 2 Tage verbringen, eben gemeinsam auch lernen, das ist auch ganz wichtig, uns zu wichtigen Themen, auch strategischen Themen austauschen, aber vor allem halt als Unternehmen zusammen sind, ne, und darüber einfach die Bindung an ganz vielen Stellen und Ecken entsprechend zu schärfen.
Ja, cool. Vor allem das Kanufahren, also das ist was mir auch persönlich Spaß macht auf jeden Fall, könnte ich mir cool vorstellen. Kommen dann da auch alle einfach aus Gesamtdeutschland quasi, die Lust und Zeit haben dazu, oder ist das mal so ein bisschen lokaler eingegrenzt?
Also so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, Max, du kannst das noch ein bisschen besser beurteilen. Tatsächlich ja, war stimmt. Das für alle weit weg, ne? Also ich glaube, das war in Brandenburg. Also außer für die Berliner Kollegen hatte da schon fast jeder einen ordentlichen Weg hinzulegen. Deswegen war da, glaube ich, auch tendenziell, also da ist jeder Standort liebend gern mit eingeladen. Ne?
Ja, cool. Richtig. Wie viele waren dann ungefähr da, Max?
Also die Kanufahrt war ja im Spreewald und da waren wir, glaube ich, auch so um die 20, 30, irgendwas in dem Dreh,
ja. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, das hat auch nicht unbedingt jeder Mittelständler. Cool.
Ja.
Wie sieht es denn bei euch aus in den Abteilungen? Sucht ihr da aktuell noch Unterstützung? Habt ihr konkrete Stellen offen, wo ihr sagen würdet, ey, das wäre jetzt cool, wenn da sich jemand melden würde, der den Podcast hört?
Ja, tatsächlich. Also vielleicht fange ich mal kurz an, so aus Vertriebssicht. Wir haben tatsächlich 3 Stellen oder Stellenprofile, die wir aktiv suchen. Eins der allerwichtigsten ist der Pre-Sales Consultant, wo wir eben auch viel technisches Know-how haben, suchen und benötigen, die es tatsächlich auch nicht wie Sand am Meer gibt, muss ich leider auch anhand der bisherigen Suche schon mit zugeben. Haben aber, glaube ich, hier ein Umfeld mit super spannenden Produkten an super vielen engen Stellschrauben mit Fremdapplikationen und Anbindungen mit drin. Also ich sag mal, als Pre-Sales Consultant kann man sich hier wirklich austoben. Das ist so die eine Baustelle. Zweite ist Key Account Manager, ja, die wirklich am Kunden arbeiten. Suchen wir ebenfalls. Und das dritte sind Business Consultant, also die wirklich einen Consulting-Background haben und vor allem mit den Fachabteilungen unserer Kunden abstimmen. Was wollt ihr denn da jetzt genau haben? Wie soll das funktionieren? Wo soll was sein? Und welche Funktionalität wollen wir gemeinsam erfüllen? Und das von einem großen Anwenderkreis rauszukriegen, ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, also von dem her, das sind so die 3 Positionen, die ich in meinem Team und unmittelbaren Umfeld suche und würde mich super freuen, wenn wir da ein paar mehr Bewerbungen mitkriegen würden, weil wir haben echt die Notwendigkeit, weitere Personen dort zu finden und es ist, glaube ich, ein super Team, in dem man super aufblühen kann.
Ja, sehr cool. Also ihr habt es gehört, alle, die zuhören, meldet euch sehr gerne bei Interesse direkt bei Ben oder auch einfach über die offiziellen Wege. Alles dazu wird dann auch in den Shownotes verlinkt sein. Vor allem die Pre-Sales Consulting und auch Consulting ist ja gerade wieder so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dir jetzt im Vertrieb und auch wieder der Entwicklerseite. Das stelle ich mir so auch sehr spannend vor. Bei dir, Max?
Ja, wir suchen natürlich bei uns im Entwicklungsteam auch noch neue Kollegen, also hauptsächlich, sage ich mal, Software-Engineers, mit denen, sage ich mal, das, was ich vorhin schon so gesagt habe, also Backend-Sprachen, C-Sharp, .NET, Microsoft-Produkte, kann auf jeden Fall da nicht schaden. Mhm. Frontend-Themen haben wir allerdings auch und darf natürlich auch nicht fehlen. UA-Stellen sind bei uns definitiv auch immer gern gesehen. Und dann natürlich dann auch an den verschiedenen Standorten. Also im Entwicklungsteam sitzen jetzt alle nicht unbedingt am selben Standort, sondern arbeiten auch sehr viel remote dann miteinander. Deswegen
bietet sich auch oft
die Stellen dann eher auch ausgeschrieben für unsere Standorte, beispielsweise Dortmund, Berlin, München, Hamburg, genau.
Cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ihr heute hier wart. Jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss zu einem bisschen persönlicheren Thema wieder zurück, um so einen runden Bogen zu spannen. Wie steht's denn bei euch persönlich mit Podcasts? Habt ihr irgendwelche Lieblingspodcasts? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir haben das öfters, dass Leute keine Podcasts hören. Witzigerweise, ich auch nicht so wirklich. Gerne auch da, wenn ihr andere Empfehlungen habt, haut sie gerne raus.
Tatsächlich, ja, muss ich ein bisschen in diese Kerbe mit reinschlagen, dass ich wirklich sehr, sehr wenig Podcasts höre. Und deswegen überhaupt keinen Lieblingspodcast nennen kann. Ansonsten so privat, ne, ich bin ein recht sportbegeisterter Typ. Einmal neben Sport schauen, ja, auf der Couch, aber abseits davon Crossfitter seit knapp 4 bis 5 Jahren. Davor ja, etwas mehr als ein Jahrzehnt leidenschaftlicher Basketballer gewesen. Und von dem her gibt es tatsächlich so 2 Podcasts, die in die Richtung gehen. Ein Basketball-Podcast von JJ Redick, der auf jeden Fall Basketballern dann auch ein Begriff ist, wo er vor allem mit LeBron James, einem der größten Basketballer, eigentlich so nach Michael Jordan, viele Detaildiskussionen führt. Das ist echt ein sehr, sehr spannender Podcast, so aus Basketball-Sicht. Und die zweite Welt geht so mehr in Richtung des Crossfits, ja, wo es so 1, 2 ganz interessante Podcasts von größeren Crossfittern gibt, ja, die ich sonst mal anhöre. Aber muss da wirklich sagen, in einer konstanten Unregelmäßigkeit.
Wenn ich fragen darf, was hast du so für Lieblingssportarten geschaut immer?
Also tatsächlich war ich immer sehr, sehr stark dem Basketball.
Okay. Also jetzt auch bei Olympia zum Beispiel eher Basketball geguckt?
Auch, ja. Habe auch so die ganze Nowitzki-Ära mitgemacht. Und auch als Nowitzki damals die Finals gewonnen hat, glaube ich, jedes Spiel nachts um 4 irgendwie im Keller auf Großleinwand geschaut und groß gefeiert damals. Ja. Also das ist so der Ursprung mittlerweile. Ja, genau, mittlerweile auch ein paar anderen Ecken, wie Fußball zum Beispiel, aber auch Crossfit, ne, die ich dann ganz gerne mal im Fernsehen, ganz zum Leidwesen meiner Frau entsprechend verfolge.
Wie sieht es bei dir aus, Max?
Ja, also ich höre tatsächlich ein bisschen mehr Podcasts.
Das ist gut.
Die Quote wird allerdings dazu. Die Quote wird gehalten, genau. Es hat allerdings leider ein bisschen abgenommen, seitdem ich nicht mehr pendle mit dem Auto, weil einfach, sag ich mal, wenn du eine Stunde im Auto sitzt, hast du natürlich eine Stunde Zeit, Podcasts zu hören. Ja. Die habe ich mittlerweile leider nicht mehr, aber ich versuche es trotzdem immer noch irgendwo einzuschieben, wo es geht. Dabei haben sich auf jeden Fall so 2, 3 Sachen etabliert. Das ist zum einen der erfolgreichste deutschsprachige .NET-Podcast, die DevCouch. Die Jungs kann ich sehr empfehlen, sehr lustig und auch immer mit aktuellen Themen. Ist so eine Mischung aus Unterhaltung und Entwickler-Podcast auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, eine gute Mischung.
Ja. Und außerdem höre ich ganz gerne, der kommt allerdings nicht so oft raus, sondern irgendwie nur so 3, 4 Folgen im Jahr. Die haben es dann auch aber auch immer gleich in sich. Das ist der Podcast Alternativlos. Und das wird gemacht irgendwie von 2 vom CCC. Die, sag ich mal, suchen sich immer sehr komplexe Themen, um die dann halt wirklich auch über einen längeren Zeitraum, wie gesagt, die Folgen gehen manchmal 3, 4 Stunden, dann wirklich von allen Seiten zu beleuchten und da wirklich sehr stark auch ins Detail zu gehen. Letztens war eine Folge zum Beispiel auch zu Kernfusion, super interessant, kann ich sehr empfehlen.
Ja, kennen beide nicht tatsächlich, aber kann ich gerne mal reingucken auf jeden Fall. Klingt spannend, vor allem Kernfusion. Für die, die es nicht wissen, ich bin Physikstudent tatsächlich. Gerade umso spannender für mich, kann ich gerne mal reinschauen. Und ihr findet das natürlich auch alles in den Shownotes nochmal verlinkt. Habt ihr denn zum Schluss noch etwas, was ihr unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtet?
Seid lieb und habt Spaß bei dem, was ihr tut.
Ja, vielleicht von mir abschließend, ne? Also ist jetzt doch schon einige Zeit hier ins Land geschritten mit dem Podcast. Also wer bis wirklich zu dieser Stelle durchgehalten hat, ja, da hoffe ich, dass da, ne, erstmal Respekt. Und zweitens hoffe ich, dass da ein gewisses Interesse dann vielleicht für IP Dynamics entstanden ist. Und da würde es mich einfach sehr freuen. Tretet mit uns direkt in Kontakt. Über LinkedIn ist immer ein sehr, sehr guter Channel, den man das machen kann, sowohl über unsere offizielle IP Dynamics LinkedIn-Seite, die von unserem Marketingkollegen rund um Moritz mit betreut wird, als auch jetzt auf Max oder mich persönlich, unsere HR-Kollegin. Und wir gehen gerne ins Gespräch und würde mich freuen, wenn wir möglicherweise den ein oder die ein oder andere neue Mitarbeiterin mit an Bord begrüßen könnten auf der Basis.
Ja, also ihr habt es gehört, meldet euch bei IP Dynamics. Wenn ihr nach diesem Podcast noch nicht überzeugt seid, weiß ich auch nicht. Und ja, ihr findet alle Links, alle Kontaktdaten in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.